Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Mahnungen vom Finanzamt oder Bußgeldbescheide gehören zu den eher ungeliebten Nachrichten im Briefkasten. Mittlerweile jedoch sind Briefe vom regionalen Gasversorger die Schreckensbotschaften schlechthin. In freundlichen Worten wird derzeit meist unter Verweis auf die internationale Lage mindestens eine Verdoppelung der monatlichen Abschläge angekündigt. Nun wird es schon bald neue, unangenehme Nachrichten der Energieversorger geben. Heute wurde die Höhe der staatlichen Gasumlage bekannt gegeben. Wir berichten gleich und dazu auch Fragen an den Düsseldorfer Ökonomen Jens Südekum. Das zweite große Thema heute, der erste Jahrestag der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Ein Jahr unter dem Schleier, eine Reportage meiner Kollegin Silke Dittrich. Und in Berlin erneuert die Bundesregierung ihr Versprechen, sich um die zurückgelassenen Ortskräfte zu kümmern. Beginnen wollen wir jedoch mit der Nachricht, die heute bezeichnenderweise um 11:05 als Eilmeldung über alle Kanäle tickerte. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde liegen. Auf Gaskunden in Deutschland kommen ab dem Herbst damit deutliche Mehrkosten zu. An Katrin Büsker.
Eine Maßnahme zur Sicherung der Versorgung in Deutschland. So beschreibt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde.
Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
Denn seit dem Wegfall eines Großteils der russischen Gaslieferungen müssen Importeure das Gas anderweitig beschaffen, zu deutlich höheren Preisen. Das Unternehmen Uniper etwa war darüber in eine finanzielle Schieflage geraten, ist aber für die Energieversorgung in Deutschland schlicht too big to fail. Über die Gasumlage sollen die Mehrkosten der Gasimporteure nun solidarisch auf alle Gasverbrauchenden verteilt werden.
Die Gasbranche hat die Umlage nicht selbst berechnet, sondern sie hat, so war das Verfahren, bei der THE, Trading Hub Europe, angemeldet entlang der Vorgaben des Gesetzes und dann der entsprechenden Verordnung, welche Mengen von russischem Gas weggefallen sind und für welchen Preis sie neu beschafft wurden. Diese Rechnungen wurden jeweils von Wirtschaftsprüfern überprüft, ob die Anmeldungen stimmten.
Anschließend habe die Bundesnetzagentur sichergestellt, dass keine Doppelungen vorliegen, so Habeck bei einer Pressekonferenz in Berlin. RWE und Shell hatten angekündigt, ihre entstandenen Mehrkosten vorerst selbst zu tragen. Beide Unternehmen hatten durch gestiegene Energiepreise zuletzt hohe Gewinne verbucht. Habeck räumte ein, dass diese Mehrkosten für viele Menschen eine Belastung sind und betonte entsprechend die Wichtigkeit weiterer Entlastungen. Wie wichtig diese seien, unterstrich auch Verdi-Chef Frank Wernicke. In einer Mitteilung erklärte er, viele Menschen mit niedrigem Einkommen könnten nach Ansicht der Gewerkschaft durch die Gasumlage in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Ähnlich sieht es linken Co-Chef Martin Schirdewan.
Man muss sagen, die 2,4 Cent pro Kilowattstunde, die da heute in den Raum gestellt wurden, sind natürlich eine schallende Ohrfeige in das Gesicht vor allem der einkommensschwachen Haushalte, der Menschen mit geringem Einkommen in diesem Land.
Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Julia Klöckner, kritisierte, die Bundesregierung habe zu spät erkannt, dass die Umlage mehrwertsteuerpflichtig sei. Zwar setzt sich FDP-Finanzminister Christian Lindner bei der EU-Kommission für eine Ausnahme ein, ob dies gelingt, ist jedoch fraglich.
Sollte das nicht gelingen, werden wir entsprechende Ausgleichsmechanismen schaffen,
erklärte Wirtschaftsminister Habeck. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert vor diesem Hintergrund eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Energie auf 7%, erklärte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW in der ARD.
Das kommt bei den Menschen an und die Mehrwertsteuerentlastung kommt proportional viel mehr bei den unteren und mittleren Einkommen an als bei den höheren Einkommen.
Die Gasumlage soll ab Oktober erhoben werden. Sie kann alle 3 Monate anhand der tatsächlichen Kostenhöhe aktualisiert werden. Verbraucher müssen sich daher auf weiter steigende Preise einstellen, erklärte Tim Kehler, Geschäftsführer des Verbandes Zukunft Gas im Deutschlandfunk.
Ja, wir haben im Gasmarkt ja so einen Gummibandeffekt, also Preissteigerungen, die sich auf der Großhandelsebene jetzt schon seit einigen Monaten auch festgesetzt haben, werden Schritt für Schritt erst in der Kette der Gasversorgung weitergegeben. Von daher ist damit zu rechnen, dass gerade die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Monaten nicht nur mit Steigerungen durch die Umlage, sondern auch durch weitere Preisanpassungen rechnen müssen.
Die Einführung der Gasumlage könnte Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung zufolge außerdem die Inflation weiter antreiben und so weitere Teuerungen nach sich ziehen.
Soweit der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Und am Telefon begrüße ich nun den Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum. Guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend.
2,4 Cent pro Kilowattstunde. Viele hatten deutlich mehr erwartet. Kommen die Gaskunden also noch einmal mit einem blauen Auge davon?
Ja, so könnte es scheinen. Es war ja am Anfang noch die Rede irgendwo bis zu 5 Cent. Jetzt sind es nur 2,4 Cent geworden. Das klingt erstmal gut, aber das ist keine wirklich beruhigende Nachricht, denn es wird nicht bei diesen 2,4 Cent insgesamt bleiben. Das ist nur die Gasumlage, aber die spiegelt nicht die volle Realität am Gasmarkt wider. Es werden unabhängig davon noch sehr viel höhere Preissteigerungen kommen, auf die sich die Menschen eigentlich jetzt schon einstellen können.
Welche Gasumlage wäre denn aus Ihrer Sicht angemessen gewesen, um tatsächlich die Realität abzubilden?
Die Realität wird abgebildet werden in dem Moment, wenn bestehende Verträge auslaufen und Versorger mit ihren Kunden neue Preise so gesehen aushandeln. In dem Moment werden die dramatisch gestiegenen Großhandelspreise für Gas, die sich ja mehr als verzehnfacht haben seit Beginn der Krise, werden dann auch durchgereicht werden. Das heißt, das würde ohnehin passieren, auch völlig ohne die Umlage. Ich hatte dafür plädiert, dass man darüber nachdenken sollte, die Umlage von vornherein deutlich höher anzusetzen. Letztlich mit der Begründung, dass die Preissignale frühestmöglich kommen sollten. Also die Preissteigerungen werden sowieso kommen, aber wahrscheinlich erst so im Laufe des nächsten Jahres. Besser wäre es, sie kämen jetzt noch vor Beginn des Winters, damit die Menschen wissen, dass die Lage ernst ist und auch klar ist, dass Gassparen notwendig ist. Das hätte natürlich bedeutet, dass der Gaspreis nochmal viel, viel stärker angestiegen wäre. Aber das hätte auch zur Folge gehabt, dass bei einer höheren Umlage der Staat deutlich mehr Geld hätte einnehmen können, dass er dann hätte verwenden können für gezielte Entlastungspakete für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Ja, und davon ist ja leider heute noch gar nicht die Rede.
Also verstehe ich Sie richtig, wirtschaftsökonomisch wäre es besser, jetzt eine Schocktherapie, wenn man so will, für die Bürger, statt die Preise so oder so dann Stück für Stück nach oben zu drehen. So macht das ja derzeit die Bundesregierung, damit es dem Bürger nicht so wehtut.
Mir ist natürlich bewusst, dass so eine Schocktherapie ein echter Schock eben auch wäre für Menschen, wo es wirklich an die Substanz geht. Nur diese Realität bei den Gaspreisen, die werden wir ja nicht aus der Welt kriegen, durch kein Instrument. Denn das Problem ist ja, wenn am Ende beim privaten Gasverbrauch nichts passiert und wir im kommenden Winter genauso viel verbrauchen wie in den Vorjahren, laufen wir einfach Gefahr, dass die Gasspeicher sehr schnell leer laufen und am Ende auch die sogenannte Mangellage eintreten könnte. Also sprich, dass die Bundesnetzagentur Produktionsstopps in der Industrie anordnet, was dann bedeuten würde, Kurzarbeit, gegebenenfalls Arbeitslosigkeit und eine viel, viel schlimmere Rezession. Und diese Kette, die ist, glaube ich, vielen Menschen so nicht bewusst. Einigen sicherlich, auch die Appelle wirken, Gas sparen, die Informationskampagne der Bundesregierung, das ist alles schön und wichtig. Aber am Ende sind Preissignale wahrscheinlich durch nichts zu ersetzen.
Wenn Sie sagen, die Preise gehen realistisch vierfach nach oben, fünffach nach oben, das Rezept dagegen oder ein Rezept dagegen ist zu sparen. Ist das tatsächlich realistisch, Herr Südekum, dass man sparen kann, obwohl die Preise fünffach nach oben gehen, um diese Kostensteigerung auszugleichen?
Selbst bei realistischen Sparerfolgen wird man weiterhin auf deutlich höheren Gesamtkosten sitzen bleiben. Also man kann nicht genug sparen, sodass die Gasrechnung sich gar nicht bewegt. Das ist im Einzelfall vielleicht möglich, aber sicherlich nicht in der Breite. Aber trotzdem ist eine gewisse Einsparung einfach unabdingbar. Wir müssen beim Gasverbrauch insgesamt ungefähr 20% runter. Dann haben wir diese Gasmangellage mit hoher Sicherheit vermieden und dann haben wir auch den Gasverbrauch so weit runter, dass auch ein Druck von den Preisen genommen wird, dass auch die Rezession nicht so schlimm wird. Die Industrie hat schon einiges gemacht. Dort sind wir in gewisser Weise im Plan, was die Gaseinsparung angeht. Auch deswegen, weil viele Industriebetriebe letztendlich ihre Produktion jetzt eingestellt haben bei den hohen Energiepreisen oder das verlagert haben ins Ausland. Und es kommt eben jetzt ganz entscheidend darauf an, was beim Privatsektor passiert.
Gibt es denn Alternativen zur Erhöhung der Gasumlage, etwa eine steuerfinanzierte Rettung der angeschlagenen Gasversorger? Das wird ja durchaus diskutiert.
Man hätte das machen können. Also die Gasumlage erfüllt ja eben den Zweck, die Ersatzbeschaffungskosten der Gasimporteure zu 90% abzudecken, also insbesondere Uniper und VNG. Und natürlich hätte man die Löcher dort auch stopfen können mit Steuergeld. Dann wäre aber dieses Preissignal bei den Gaspreisen gerade mal eben ausgefallen. Also ich glaube, es ist keine gute Idee in der Lage, wo sich eben auf den Großmärkten die Gaspreise verzehnfacht haben, die Menschen, die Endverbraucher in so einer Art künstlichen Sicherheit zu wiegen und seitens der Politik die Botschaft auszusenden, macht euch keine Sorgen, wir sorgen dafür, dass die Gaspreise sich nicht ändern. Das ist hochgefährlich aus meiner Sicht, weil gerade dann die Einsparanreize nicht da sind und wir eben in die Gefahr laufen, dass wir eben tatsächlich am Ende bei der Industrie Produktionsstopps kriegen, Arbeitslosigkeit, was ja dann auch wieder auf die Haushalte zurückfällt. Also ich denke, es ist deutlich klüger zu versuchen, dass auch die Privathaushalte insgesamt ungefähr so 15-20% einsparen gegenüber den Vorjahreswerten. Dann haben wir eine höhere Sicherheit, was auch die Rezession angeht, dass es da nicht allzu schlimm wird.
Wo sollten denn aus Ihrer Sicht die Einkommensgrenzen für dieses Entlastungspaket, diese Hilfen, die Sie jetzt angesprochen haben, liegen? Nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern. Ab welchem Bruttoeinkommen muss der Staat hier einspringen, unter die Arme greifen?
Also ganz unstrittig sind Maßnahmen ganz unten in der Einkommensverteilung, also etwa im Grundsicherungsbereich oder bei Wohngeldempfängern. Schwieriger wird eben die Frage, was ist mit sogenannten transferfernen Haushalten der unteren Mitte? Also jetzt sage ich mal die vierköpfige Familie mit 2.500 oder 3.000 Euro netto, die jetzt ansonsten keine Sozialleistungen empfängt. Da gehen natürlich Preissteigerungen, wenn es plötzlich heißt, im Monat 300, 400 Euro zusätzliche Nebenkosten absolut an die Substanz. Und das ist auch politisch gefährlich, weil da natürlich auch so ein bisschen die Solidarität auch mit der Ukraine ein bisschen in Gefahr geraten könnte. Das heißt, an der Stelle muss irgendwo der Entlastungsbereich liegen, denke ich. Also ob es jetzt 2.500, 3.000 oder bis rauf zu 4.000 Euro sind, darüber muss man dann eben politisch diskutieren. Ich glaube aber, wichtig ist das Prinzip, dass man eben sagt, Einkommenstransfers dorthin, aber nicht Einkommenstransfers an alle. Also es ist natürlich so, die gestiegenen Energiepreise sind auch unangenehm für Menschen mit 8.000, 9.000 Euro Gehalt im Monat. Aber die werden mit diesen steigenden Preisen einfach zurechtkommen müssen. Da kann nicht ernsthaft der Staat für eine Kompensation sorgen.
Vielleicht können wir zum Schluss unseres Gesprächs eine positive Prognose vielleicht hinbekommen. Wie gut sind denn die Aussichten, dass sich die Lage am Energiemarkt wieder beruhigt, wenn der Krieg hoffentlich in nächster Zukunft enden wird?
Die sind nicht schlecht. Also wir haben ein akutes Problem in diesem Winter und voraussichtlich noch im nächsten Winter. Also wenn wir in diesem Winter zu viel verbrauchen, die Speicher zu leer laufen, wir dann im nächsten Frühjahr quasi mit zu geringen Speicherständen starten, dann würden wir es nicht schaffen, im Laufe des Jahres 2023 bis Beginn des nächsten Winters wieder die Speicher stark genug anzufüllen. Das heißt aber, die Probleme liegen im Winter 2022-2023 und 2023-2024. Danach entspannt sich die Situation deutlich, denn dann sind diese Flüssiggasterminals am Start. Dann wird mehr Gas aus anderen Quellen Deutschland erreichen. Wir können es von Russland unabhängig machen. Dann haben wir auch Zeit, etwa diese Wärmepumpen zu installieren, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das alles wird helfen und die Zeit spielt da so gesehen für uns und gegen Wladimir Putin. Ne? Aber er hat eben jetzt diesen Winter eben noch die Möglichkeit, hier wirklich Gas auch als Waffe einzusetzen und hier für Chaos zu sorgen. Und das wird er natürlich auch tun. Von daher ist es wichtig, richtig zu agieren, dass wir erstmal jetzt wirklich durch diesen Winter kommen.
Der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum. Wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Heute, vor einem Jahr, am 15. August 2021, übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Das Ende von über zwei Jahrzehnten der Versuche des Westens, dem Land eine neue, eine demokratische Ordnung zu geben. Der Abzug der internationalen Truppen war ein Eingeständnis des Scheiterns. Bitter für die meisten Menschen, die nun wieder hilflos den Steinzeit-Islamisten ausgeliefert sind. Viel zu selten geht unser Blick seither auf das schwere Leben der Kinder, Frauen und Männer in Afghanistan. Heute am Jahrestag der Bericht unserer Korrespondentin Silke Dittrich.
Zwei Tage vor dem Jahrestag haben sich mehr als 30 Frauen am Morgen in Kabul auf die Straße gewagt. Sie wollten vor das Bildungsministerium ziehen, um für scheinbar banale Rechte zu demonstrieren. Für Brot, Arbeit und Freiheit. Denn mehr als die Hälfte der Menschen in Afghanistan muss im neuen islamischen Emirat der Taliban hungern. Viele haben ihre Jobs verloren. Und dass es kaum noch Freiheiten für Frauen gibt, mussten die Demonstrantinnen nach wenigen Minuten aufs Neue grausam miterleben. Ehemalige Taliban-Kämpfer, die nun in Kabul als Polizisten agieren, schießen sekundenlang in die Luft. Panik bricht aus. Die Taliban verhaften einige Frauen und auch internationale Journalistinnen und Journalisten. Erst am Abend lassen sie ihre Gefangenen wieder frei. Niemand wurde körperlich verletzt. Dafür wieder einmal die Rechte der Frauen und die der Medien, die darüber berichten wollten. Einen Tag später traut sich Zainab, die auch auf dem Protest war, zu einem Interview. Als die Taliban vor einem Jahr die Macht übernommen haben, habe ich alles verloren, sagt sie. Meine Identität, meine Freiheit, meine Ziele im Leben. Viele meiner Freundinnen sind ins Ausland geflohen. Aber jetzt müssen wir, die noch hier sind, darum kämpfen, dass wir unsere Träume doch noch erfüllen können. Die Träume der jungen Frauen in Kabul stimmen aber nicht mit den Vorstellungen der Islamisten überein, die vor einem Jahr die Macht ergriffen haben. Menschenrechtsverletzungen, die gäbe es nicht unter den Taliban, sagt Abdul Rahman Tayebi. Er ist in der Provinz Kandahar der Direktor vom Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters, das das Islamische Emirat installiert hat, um das ehemalige Frauenministerium zu ersetzen.
Sie sind besorgt über die Zustände in meiner Heimat. Das ist Ihre Perspektive als Ausländerin. Aber ich lebe in diesem Land und ich will mein Haus und meine Heimat so gestalten, wie ich es für richtig halte.
In Kandahar, im Herzland der Taliban, war das keine allzu schwere Aufgabe. Hier sind die Islamisten zum ersten Mal 1994 in Erscheinung getreten. Die wichtigsten Entscheidungen im Islamischen Emirat kommen auch heute wieder aus Kandahar. Junge Frauen in anderen Teilen des Landes, vor allem in der Hauptstadt Kabul, wollen sich den islamistischen Vorgaben aber nicht beugen. 20 Jahre lang, also fast ihr ganzes Leben, haben sie die Freiheiten einer Republik erlebt, die sie nicht mehr aufgeben wollen. Sie werden uns nicht stoppen können, sagt Zainab bei dem geheimen Treffen. Sie haben Angst vor uns. Unsere Proteste werden größer. Wir geben nicht auf. Die afghanischen Frauen sind stärker als die Taliban. Die Protestgruppe der Frauen in Kabul ist aber eine sehr kleine Minderheit im Land. Auch wenn die Taliban nicht alle mit einer Stimme sprechen, haben seit der Machtübernahme die Hardliner noch immer das letzte Wort.
Ein Bericht von Silke Dittrich. No one's left behind. Man kümmert sich um die Kameraden und überlässt sie nicht schutzlos dem Feind. Diese wichtige militärische Tugend haben Bundeswehr und andere NATO-Truppen in Afghanistan nicht vollständig umsetzen können. Im Chaos des damaligen überstürzten Abzuges wurden viele der afghanischen Ortskräfte und ihre Familien nicht ausgeflogen. Ein Jahr nach der Rückkehr der Taliban an die Macht hat die Bundesregierung nun ihr Versprechen erneuert, niemanden auf Dauer zurückzulassen. Stefan Detjen.
Aufmerksamkeitskonjunkturen sind schnelllebig, in diesen Zeiten ganz besonders. Als der Bundeskanzler Ende letzter Woche zu seiner ersten Sommerpressekonferenz knapp 2 Stunden lang zu allem befragt wurde, was die Medien in diesen Tagen interessiert, fiel das Stichwort Ukraine ausweislich des Wortprotokolls 26 Mal, Russland 12 Mal, Deutschland 45, Afghanistan 0. Das Desaster der NATO am Hindukusch erscheint manchen Beobachtern rückblickend als Vorspiel zu Putins Überfall auf die Ukraine, der das Thema Afghanistan auf der großen politischen Bühne verdrängt hat. Die Aufarbeitung politischer Irrtümer, Fehleinschätzungen und Enttäuschungen beim überstürzten Abzug der Bundeswehr vor einem Jahr ist an einen Untersuchungsausschuss des Bundestages delegiert. Ein großer Teil der Evakuierungszusagen an ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr wurde inzwischen eingelöst, nach wie vor aber längst nicht alle, bilanziert heute auch der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums Arne Kollatz.
Wir haben derzeit Kenntnis von 380 afghanischen Ortskräften, die noch auf Ausreise warten. Es sind also nicht die Tausende, wie es derzeit vielfach berichtet wird, sondern es sind 380.
Nicht alle scheinen das Land tatsächlich noch verlassen zu wollen. Weit größer sind indes die Zahlen von Helfern ziviler Organisationen, Menschenrechtsaktivistinnen, Künstler und ihren Angehörigen, die immer noch auf eine Ausreise warten. Zwischen 10 und 40.000 Menschen müssten nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden, schätzte Angela Merkel vor einem Jahr. Später wurde die Zahl 40.000 für die gesamte EU genannt. Mehr als 21.700 Visa immerhin wurden nach aktuellen Angaben des Auswärtigen Amtes für Deutschland ausgestellt. Nicht genug, meint heute Morgen im Deutschlandfunk Kawa Spartak von dem Verein Ja'ar zur Unterstützung Geflüchteter aus Afghanistan.
Es sind weitaus mehr als 20.000 Menschen, wenn man sich das vor Augen führt. Und wir denken ja nicht nur an die sogenannten Menschen, die für uns gearbeitet haben, sondern wir denken auch an die Menschen, die über Nacht im Stich gelassen wurden, die sich für die Werte eingesetzt haben, die wir seit 20 Jahren denen versprochen haben, dass das quasi das Wertesystem ist, woran sie glauben sollten. Und sie sollten nicht an den Extremismus glauben.
Nach wie vor werden vom Bundesaußenministerium in Zusammenarbeit mit zivilen Hilfsorganisationen wie der Luftbrücke Kabul Charterflüge organisiert, mit denen Schutzbedürftige aus Afghanistan bzw. Pakistan nach Deutschland gebracht werden. Dass es nicht mehr sein, liege nicht nur an der Bundesregierung, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kürzlich im Deutschlandfunk.
Die Taliban, die da jetzt an der Macht sind, die blockieren viele der Schritte. Wir hatten mit Pakistan eigentlich vereinbart, dass es eine Regelung gibt, wenn wir Zusagen geben, dass die Menschen nach Deutschland kommen können, dass die dann auch in Pakistan einreisen können, selbst wenn sie keine afghanischen Pässe haben. Das verhindert jetzt plötzlich die Taliban-Regierung, obwohl sie es vor ein paar Monaten noch zugelassen haben.
Während die Regierung sich nach wie vor darum bemüht, Menschen aus Afghanistan nach Deutschland zu evakuieren, droht auch der nächste, seit einem Jahr größte Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali zu scheitern. Sind auch hier Helfer der Bundeswehr im Fall eines Abzuges bedroht? Wird der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums heute gefragt.
Die Lage in Mali lässt sich dort überhaupt nicht vergleichen mit, also bei den lokal Beschäftigten in Mali, mit den Ortskräften in Afghanistan. Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es eine übergeordnete Bedrohung, allgemeine Bedrohung gibt.
Was vor einem Jahr in Afghanistan geschah, soll sich in Mali nicht wiederholen, obwohl die Putschistenregierung in Bamako zuletzt alles getan hat, um den Bundeswehreinsatz im Rahmen der UN-Mission MINUSMA Steine in den Weg zu legen. Man stehe mit der Regierung in Mali in Kontakt, erklärt heute die Bundesregierung, der Einsatz in Mali soll weitergehen. In der Pressekonferenz des Bundeskanzlers letzte Woche aber kam auch das Stichwort Mali nicht vor. Nicht in den Fragen der Journalisten, nicht in den Ausführungen des Kanzlers.
Stefan Detjen. Die Folgen des Krieges für Wirtschaft und Verbraucher sind hautnah zu spüren. Die steigenden Preise nicht nur beim Gas lassen viele Menschen mit tiefer Sorge in die Zukunft blicken. Weit schlimmer jedoch ist die Lage für die Menschen im unmittelbaren Kriegsgebiet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert mittlerweile fast ein halbes Jahr. Nun hat Moskau nach eigenen Angaben eine Feuerpause zumindest am umkämpften AKW Saporischschja vorgeschlagen. Moritz Börner.
Russische Truppen halten das Kernkraftwerk Saporischschja seit Monaten besetzt und beschießen von dort aus ukrainischen Angaben zufolge unter anderem die Städte Nikopol und Maganetz auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Dnipro. Die russischen Besatzer haben jetzt der Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge eine Feuerpause vorgeschlagen, die im gesamten Umfeld des Kraftwerks gelten soll. Die Ukraine bestreitet aber, das Kraftwerk überhaupt beschossen zu haben. Russland simuliere einen Beschuss durch ukrainische Truppen. Mithilfe gezielter Desinformationen wolle man den internationalen Druck auf die Ukraine erhöhen, sagt Olga Korshana, ukrainische Expertin für nukleare Sicherheit. Russland will mit dieser nuklearen Bedrohung versuchen, uns an den Verhandlungstisch zu zwingen. Russland kann keine greifbaren Erfolge an der Front vorweisen. Darum ist es an Verhandlungen interessiert, bei denen festgelegt wird, dass die im Moment besetzten Gebiete in russischer Hand bleiben. Russland hofft, dass unsere westlichen Partner uns in diese Richtung drängen, dass wir anfangen, Verhandlungen zu führen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte in der vergangenen Woche vor einer Atomkatastrophe gewarnt und eine Entmilitarisierung des Gebiets gefordert. Gestern dann verlangten 42 Staaten und die EU den sofortigen Abzug der russischen Besatzungstruppen vom Gelände des Atomkraftwerks. Unterdessen nehmen die von Russland geplanten Referenden in den besetzten Gebieten über einen möglichen Anschluss an die russische Föderation offenbar konkrete Gestalt an. Aktuellen britischen Geheimdienstinformationen zufolge sind die Planungen dafür besonders in der Region Donetsk weit fortgeschritten. Juri Sobolewski, Leiter des Regionalrats von Cherson, rechnet mit Wahlfälschung, sollte es tatsächlich Referenden geben. Egal wie sie es versuchen, die Bevölkerung zu kaufen, egal wie sie versuchen werden, Russland bei der Bevölkerung beliebt zu machen, es funktioniert nicht. Sie wissen selber, dass es eine schlechte Show ist. Soweit wir wissen, wollen sie Leute von der Krim bezahlen, damit diese sich als Bürger von Cherson ausgeben und bei dem Referendum mit abstimmen. In der besetzten Stadt Cherson selber zeigt eine ukrainische Gegenoffensive nach Angaben von Natalia Gumenyuk, der Pressesprecherin der ukrainischen Verteidigungskräfte im Süden des Landes, erste Erfolge. Russische Truppen seien teilweise aus der Stadt verdrängt worden. Es gibt Fakten, die belegen, dass sie nach unseren Schlägen die Kommando- und Kontrollzentren der Besatzungstruppen bewegt haben. Sie fliehen schnell zum linken Ufer über die Brücke in sicheres Gebiet, um nicht abgeschnitten zu werden. Gleichzeitig gehen die russischen Angriffe im Osten des Landes weiter. Unter anderem wurden aus der Großstadt Kharkiv an der russischen Grenze und aus der Region Donetsk Raketenangriffe und heftige Gefechte gemeldet.
Informationen von Moritz Börner. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Das gefährliche Säbelrasseln rund um Taiwan geht weiter. Benjamin Eisel.
Neue Militärmanöver rund um Taiwan. Als Reaktion auf den Besuch weiterer US-Parlamentarier in Taipeh heißt es in einer Mitteilung des chinesischen Militärs, die Militärübung sei eine ernsthafte Abschreckung für die USA und Taiwan, die weiterhin politische Tricks anwenden und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße untergraben würden. Die kommunistische Regierung in Peking droht regelmäßig mit Gewalt, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung zwischen der Volksrepublik und Taiwan kommen. Die chinesische Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als eigenes Staatsgebiet, obwohl die Insel nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei war. Gestern Abend trafen 5 weitere US-Politikerinnen und Politiker zu einem Besuch in Taiwan ein, unter Führung des demokratischen Senators Ed Markey. Erwartbar verärgert deswegen heute der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin bei der Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking. Der Besuch sei ein Verstoß gegen Vereinbarungen zwischen China und den USA, verletze Chinas Souveränität und sende falsche Signale an die Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang August in Taipeh hatte das chinesische Militär aus Protest fast eine Woche lang groß angelegte Manöver zu Luft und See rund um Taiwan durchgeführt. Dabei wurden auch Raketen über die demokratisch regierte Insel gefeuert.
Der Iran hat jegliche Verbindung zu dem Angreifer auf den Schriftsteller Salman Rushdie kategorisch abgestritten. Informationen von Karin Senz.
Die US-Vorwürfe seien absurd, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Washington habe keinerlei Beweise vorgelegt. Man wolle nur davon ablenken, dass man selbst direkt in viele Terrorverbrechen verwickelt sei. Als Beispiel nannte der Sprecher den tödlichen Drohnenanschlag der USA auf den hochrangigen iranischen General Soleimani im Januar 2020. Die US-Justizbehörden gehen davon aus, dass der Iran Bolton als Rache für Soleimani töten lassen wollte. Bolton hatte nach dem Drohnenangriff getwittert, er hoffe, dass das der erste Schritt zum Regimewechsel in Teheran sei. Gestern erhob die US-Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 45-Jährigen aus Teheran, der versucht haben soll, den Anschlag auf Bolton in Auftrag zu geben. Er soll den mächtigen Revolutionsgarden angehören. Der Mann sei auf freiem Fuß, eine Fahndung laufe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte in seinem Statement, wegen solcher, so wörtlich, lächerlichen Anschuldigungen gegen iranische Bürger vorzugehen. Man werde gegebenenfalls im Rahmen des internationalen Rechts alles tun, um sie zu schützen.
Der bisherige Vizepräsident William Ruto ist zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Kenia erklärt worden. Antje Diekans.
Der Vorsitzende der Wahlkommission in Kenia hat das Ergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet. Demnach hat der bisherige Vizepräsident William Ruto gewonnen. Er bekam mehr als 50% der Stimmen und muss damit nicht in die Stichwahl. Schon vor der Verkündung des Ergebnisses kam es im zentralen Auszählungszentrum in der Hauptstadt Nairobi zu Tumulten. Diplomaten mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Vertreter der Partei von Oppositionsführer Raila Odinga erklärte, die Ergebnisse seien gefälscht und könnten nicht akzeptiert werden. Odinga war der zweite aussichtsreiche Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft. Von der Wahlkommission, die 7 Mitglieder hat, distanzierten sich 4 von den Resultaten. Es gebe undurchsichtige Vorgänge, sagten sie in einer Pressekonferenz. Die Unklarheiten über den Verlauf der Wahl lassen die Angst vor Unruhen in Kenia steigen. Im ganzen Land sind Sicherheitskräfte im Einsatz. Nach den Präsidentschaftswahlen 2007 war Gewalt zwischen den Volksgruppen ausgebrochen und in den kommenden Wochen wurden mehr als 1000 Menschen getötet.
Auftakt der Skandinavienreise von Bundeskanzler Olaf Scholz. Erste Station heute ist Norwegen. Kai Clement.
Du bist bei Freunden, Olaf, so begrüßte Norwegens Regierungschef den deutschen Bundeskanzler. Jonas Gahr Støre machte aber auch deutlich, dass er eine weitere Steigerung der Gasexporte nach Deutschland derzeit nicht für möglich hält. Sein Land liefere aktuell das Maximum des förderbaren Gases, sagte Støre nach einem Austausch mit dem Bundeskanzler. Norwegen habe die Gasexporte in der letzten Zeit um knapp 10% erhöht. Mehr sei aktuell nicht machbar. Man wolle die Förderung aber weiter auf so hohem Niveau wie möglich halten. Scholz betonte, Deutschland schätze Norwegen als zuverlässigen und sicheren Energielieferanten. Das sei eine Partnerschaft, die man ausbauen und vertiefen wolle. Zuvor hatte sich Scholz beim sogenannten nordisch-deutschen Treffen auch mit den Regierungschefinnen von Dänemark, Island, Schweden und Finnland ausgetauscht. Bei aller Einigkeit gab es bei einem Thema unterschiedliche Meinungen, denn Scholz ist gegen ein Visaverbot für russische Touristen. Schließlich sei es Putins Krieg, nicht Russlands. Finnland aber, das eine über 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland hat, spricht sich klar gegen solche Reisemöglichkeiten aus.
Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag. Aus Frankfurt, Claudia Werle.
Sollte die Konjunkturabkühlung in China doch stärker sein als bislang gedacht? Zumindest sind zu Wochenbeginn ernüchternde Daten aus China gekommen. Und dass die chinesische Notenbank in Zeiten hoher Inflation die Zinsen senkt, um die Konjunktur zu stützen, macht nachdenklich, meint ein Händler. Schließlich ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und für viele Unternehmen hierzulande ein wichtiger Handelspartner. Überhaupt, für die meisten Unternehmen sind die Zeiten herausfordernd. Die Rohstoffkosten steigen, es gibt immer noch Lieferengpässe, Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Und jetzt, ab Oktober, kommt noch die Gasumlage. Nicht nur Verbraucher, sondern auch Unternehmen werden ab Herbst kräftig zur Kasse gebeten. Das trifft vor allem Betriebe aus dem Chemie- und Metallverarbeitenden Bereich, denn sie benötigen bei der Produktion besonders viel Energie. Viele Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass die Inflationsrate bis Ende des Jahres auf deutlich über 9% steigen wird. Der DAX ist zwar mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet, kann sich auf diesem Niveau aber nicht halten. 13.816 Punkte, so der Schlussstand. Der Kochboxenversender HelloFresh bekommt die hohe Inflation und den weltweiten Konjunkturabschwung zu spüren. Dennoch, die Umsätze steigen und das kommt an der Börse gut an. Auch der Konsumgüterhersteller Henkel macht gute Geschäfte mit Klebstoffen und mit Waschmitteln. Auch das wird an der Börse honoriert.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch der Deutschlandfunk, lebt von ihren Beiträgen. Ohne die monatlichen Zahlungen der Hörerinnen und Hörer wären die Programme nicht möglich. Der peinlich korrekte Umgang mit diesem Geld sollte deshalb eine Selbstverständlichkeit sein. Offenbar war das an der Spitze des RBB nicht immer der Fall. Der Fall Schlesinger nagt deshalb an den Fundamenten des öffentlich-rechtlichen Systems. Nach dem Rücktritt der Intendantin entschied der RBB-Rundfunkrat heute nun über weitere Schritte. Aus Berlin Sebastian Engelbrecht.
Wieder lief nichts rund im RBB. Die Journalisten warteten auf die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach und die Entscheidung des Gremiums. Aber noch bevor sie vor die Presse trat, hatte ein Mitglied des Rates die Nachricht von der Abberufung direkt aus der Sitzung per SMS der Bild-Zeitung zugespielt. Dann trat von Kirchbach vor die Presse, zunächst aber nur vor ein Fernsehteam des RBB. Erst im dritten Schritt erfuhr die versammelte Hauptstadtpresse:
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Rundfunkrat mit seiner Sitzung am heutigen Tag in seiner Sondersitzung beschlossen hat, Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB abzuberufen. Die Abberufung ist durch Gründe in der Person der Frau Schlesinger bedingt, die eine außerordentliche Kündigung des Dienstvertrages durch den RBB rechtfertigen.
22 von 23 anwesenden Rundfunkratsmitgliedern stimmten dem Beschluss zu. Es gab eine Enthaltung. ob Schlesinger eine Abfindung erhält und wenn ja, in welcher Höhe, welche Pensionsansprüche sie hat. Diese Entscheidung muss jetzt der Verwaltungsrat des Senders fällen. Denn der Dienstvertrag der Intendantin, die Details der Vertragsauflösung, all das liege in der Kompetenz des Verwaltungsrats, erklärte die Rundfunkratsvorsitzende von Kirchbach. Aber müssen nicht auch die RBB-Aufsichtsgremien geschlossen zurücktreten? Dieser Vorschlag war in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören, zuletzt von Lea Roos, der früheren Chefin des NDR-Landesfunkhauses Hannover.
Ich glaube, dass man da auch differenzieren muss. Der Verwaltungsrat hat in dem Prozess eine andere Verantwortung als wir und es passiert eine Aufklärung, es gibt eine unabhängige Kanzlei. Wenn Fehlverhalten nachgewiesen wird, werden wir die Konsequenzen ziehen. Dem Rundfunkrat ist an dieser Stelle in seinen direkten Funktionen noch nichts nachgewiesen worden, obwohl es gerne gesagt wird.
Der Vorwurf an von Kirchbach selbst und an ihr Gremium samt dem Verwaltungsrat des RBB lautet: Wie konntet ihr all das zulassen? Den Luxusdienstwagen zum Rabattpreis, die Beraterverträge für Schlesingers Ehemann bei der Berliner Messe, die vom RBB bezahlten privaten Abendessen im Hause Schlesinger, die Boni für Führungskräfte und so weiter. Darauf Friederike von Kirchbach.
Im Moment habe ich noch niemanden gefunden, der mir sagen kann, da habt ihr versagt aufgrund des Staatsvertrages.
Auch Sabine Jauer, die Vorsitzende des RBB-Personalrats, will nicht den Rücktritt beider Aufsichtsgremien fordern. Sie sagte gegenüber diesem Programm:
Ich kann das verstehen, dass auch in der Belegschaft gesagt wird, haben diese beiden Gremien nicht völlig versagt. Ich kann es verstehen, es würde aber im Moment wenig Sinn machen. Wenig Sinn machen, weil es dauert, einen neuen Verwaltungsrat zum Beispiel zu benennen und zu wählen. Und all die neuen Kollegen müssten sich sozusagen von null in diese Problematik einarbeiten.
Es überraschte, dass Patricia Schlesinger selbst vor dem Rundfunkrat erschien und eine Erklärung verlas, bevor das Gremium dann ohne sie entschied. Sabine Jauer meint, das verdiene Respekt.
Inhaltlich hat sie nochmal ihre Erfolge auch kurz dargestellt und hat dann in einem zweiten Teil sich entschuldigt für Fehler, hat Fehler eingestanden, zum Beispiel den Unmut in der Belegschaft nicht wahrgenommen zu haben.
Schlesinger vermochte es aber nicht, die Rundfunkräte umzustimmen. Im Blick auf die Vorwürfe gegen sie habe die Ex-Intendantin Erklärungsversuche gemacht, aber nichts Neues zu ihrer Entlastung vorgebracht.
Sebastian Engelbrecht. Für die große Mehrheit der Europäer sind die Jahre mit Donald Trump nur noch eine dunkle Erinnerung. Ein böser Traum, an den man nicht gerne zurückdenkt. Doch seine Anhänger in den USA hoffen inständig auf eine Rückkehr des inzwischen 76-jährigen Republikaners ins Weiße Haus. Die spektakuläre Durchsuchung des FBI in seiner Luxusresidenz in Florida ist in ihren Augen deshalb nur der illegale Versuch, sein Comeback zu verhindern. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Um gleich mit dem Unbefriedigendsten anzufangen, die Auswertung der in Mar-a-Lago sichergestellten Dokumente wird sich wohl noch viele Wochen hinziehen. Und es gilt als unwahrscheinlich, dass vorher weitere Details zur Brisanz des Materials an die Öffentlichkeit gelangen werden. Das Trump-Lager nutzt das vorübergehende Vakuum, um möglichst nachhaltig Stimmung zu machen gegen den politischen Gegner.
This is what happens in places like Nicaragua.
This should scare the living daylights.
Vergleiche mit Nicaragua. Vorwürfe von Machtmissbrauch. Seit einer Woche, seit der beispiellosen Hausdurchsuchung bei einem ehemaligen Staatsoberhaupt, machen die Republikaner Stimmung. Offenbar mit Erfolg. Eine Umfrage vom Wochenende ergab, dass 54% der Partei ungebunden Wechselwähler in den USA glauben, dass die Hausdurchsuchung aus rein politischen Gründen erfolgte. Bei den Demokraten glauben das nur 12%, bei den Republikanern immerhin 77%. Dass sich Justizminister Merrick Garland mit einem ungewöhnlichen Schritt genötigt sah, zu betonen, dass er persönlich den Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss befürwortet hatte, goss nur noch mehr Öl ins Feuer.
I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter.
Donald Trump selber hat instinktsicher erkannt, wie sehr sich 2,5 Monate vor den Midterm-Wahlen mit dem Thema Stimmung machen lässt. Mehrfach am Tag veröffentlicht er auf seinem eigenen Social-Media-Kanal neue Gegenangriffe. Am Wochenende forderte er gar die Rückgabe der beschlagnahmten Dokumente, deren Inhalte unterlägen der Schweigepflicht zum Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses der Beteiligten. Trumps Parteifreunde wiederum fordern, nach dem eigentlichen Durchsuchungsbeschluss jetzt auch noch die eidesstattliche Erklärung zu veröffentlichen, mit der die Ermittlungsbehörden den zuständigen Richter von der Notwendigkeit der Hausdurchsuchung überzeugten. Davon versprechen sie sich weitere Details zu den Ermittlungen. Auch die US-Medien drängen auf weitere Details, etwa zu den Recherchen der Washington Post, es seien auch Unterlagen zum amerikanischen Nuklearwaffenarsenal beschlagnahmt worden.
Für den Deutschlandfunk aus Washington, Sebastian Hesse. Tote Fische, verseuchte Flüsse, die Aufnahmen aus Brandenburg von der Oder erinnern an Zeiten der 50er Jahre, als Profit weit wichtiger war als Umwelt und Natur. Inzwischen ist der nachhaltige Schutz unserer Ökosysteme jedoch in Deutschland ein hohes Gut. Umso schockierender die Bilder des massenhaften Fischsterbens an der Oder. Auch heute geht die Suche nach den Ursachen weiter. Michael Nowak.
Am Anleger unterhalb des Lebuser Anglerheims steht Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Nur noch vereinzelt treiben Fischkadaver im Grenzfluss vorbei. Am Ufer liegen noch einige tote Muscheln. Fast normal wirkt die Oder in diesem Moment. Und doch weiß niemand, wie giftig das Wasser noch ist. So sieht es auch Dietmar Woidke.
Es ist nach wie vor ein desaströses Geschehen, das wir erleben. Und es wird uns lange beschäftigen, es wird die Natur hier im Oderbruch in der Oderregion lange beschäftigen.
Freiwillige Helferinnen und Helfer aus dem kleinen Oderstädtchen Lebus hatten sich in den vergangenen Tagen am Ufer zu schaffen gemacht. Säckeweise transportierten sie tote Tiere aller Größen ab, kämpften gegen den bestialischen Gestank am Ufer, lässt sich der Ministerpräsident von der amtierenden Amtsdirektorin Katja Klemke erzählen.
Wir haben hier in 4 Stunden fast 4 Tonnen Fisch gesammelt, Fischkadaver. Eigenständig in Tüten gepackt und dann schlussendlich noch nach Seelow abtransportiert. Und das, wie gesagt, ist alles nicht selbstverständlich und daher an der Stelle nochmal mein herzliches Dankeschön.
Diesem Dank schließt sich Brandenburgs Regierungschef uneingeschränkt an. Für ihn steht heute aber etwas anderes im Vordergrund. Die Ursachenforschung, wie es zu diesem massiven Fischsterben kam.
Wir wissen bis jetzt nicht, was genau diese Vergiftungserscheinung bei den Fischen verursacht hat. Es ist für uns natürlich existenziell wichtig, für die weiteren Maßnahmen zu wissen, was genau passiert ist. Und ob denn aus diesem Geschehen heraus weiter eine Gefahr besteht für Mensch und Umwelt oder ob diese Gefahr vielleicht auch mit der Welle dann durchgegangen ist.
Als sicher gilt, dass das Gift von Polen aus in die Oder gelangte. Viel zu spät hätten die polnischen Behörden dann reagiert. Meldeketten funktionierten nicht. Erst als das Ausmaß der Katastrophe sichtbar wurde, verbesserte sich die Kommunikation. Eins können die Behörden inzwischen wohl ausschließen. Es war nicht, wie zunächst spekuliert, Quecksilber, das die Fauna so schockartig zerstörte. Erste Proben zeigen aber erhöhte Salz- und erhöhte pH-Werte des Oderwassers, wie Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel sagt.
Wir haben vor allen Dingen eine Anomalie, die bis heute unerklärt ist. Obwohl wir erhöhte Temperaturen haben, die Oder hat teilweise über 25 Grad, was üblicherweise dann eben zu einem Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel führen könnte, haben wir deutlich erhöhte Sauerstoffwerte. Und das ist eben auch der Grund, warum wir davon ausgehen, dass es einen Stoff geben muss, der diese Reaktion hervorgerufen hat. Und nach dem wird jetzt gefahndet.
Gesucht wird in Polen auch nach möglichen Tätern, die Giftabfälle in die Oder eingeleitet haben könnten. Mehr als 200.000 Euro sind für die Ergreifung ausgesetzt. Die gesammelten Fischkadaver werden jetzt übrigens im PCK Schwedt, einer großen Raffinerie in Odernähe, verbrannt. Der Ministerpräsident hofft nun, dass die Giftwelle vorbeigezogen ist und sich im Stettiner Haff bzw. der Ostsee ausreichend auflöst. Die Oder selbst soll so schnell wie möglich wiederbelebt werden. Ein Projekt von wahrscheinlich mehreren Jahren.
Information von Michael Nowak. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen, die Presseschau von Sabine Tenter, Sprecherin Agnes Pollner.
Das dominierende Thema in den Kommentaren der Tageszeitungen ist die Gasumlage, deren Höhe nun feststeht. Die Glocke aus Oelde meint dazu: Bürger und Betriebe können jetzt errechnen, wie hoch ihr Beitrag ausfällt. Daher muss jeder Einzelne schleunigst wissen, ob und wie ihm der Staat Linderung verschafft. Faire, gut austarierte Hilfen, ob über direkte Zuschüsse, Preisdeckel oder Steuererleichterungen, sind gefragt. Beherzigen sollte das auch Olaf Scholz. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung schreibt: Die Ampelkoalitionäre streiten derzeit darüber, ob über steuerliche Entlastungen oder über direkte finanzielle Hilfen aufgestockt werden soll. Beides ist notwendig. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer, nicht nur bei der Gasumlage, sondern auf den gesamten Strom- und Gasverbrauch, würde helfen. Die Badische Zeitung aus Freiburg plädiert für eine Unterstützung der Gasversorger aus dem Staatshaushalt. Es mag logisch erscheinen, dass allein die ans Erdgas angeschlossenen Haushalte die Umlage zahlen. Das ist es aber nicht, weil die Sicherung der Energieversorgung, an der der gesamte Wirtschaftsstandort hängt, eine Aufgabe für die Allgemeinheit wäre und somit besser über Steuern finanziert würde. Die Frankfurter Rundschau verteidigt die Umlage. Warum die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern diese zusätzliche Belastung aufhalst? Um Schlimmeres zu verhindern. Mit der Umlage werden die hiesigen Gasimporteure subventioniert, die mit massiv gestiegenen Kosten ihre Lieferverträge mit Stadtwerken erfüllen müssen. Anlässlich des Jahrestags des Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan nimmt der Kölner Stadtanzeiger Mali in den Fokus. Blickt man weiter nach Mali, dann sieht es so aus, als hätte die Bundesregierung aus der Vergangenheit nicht viel gelernt. Zwar ist die Zahl der Ortskräfte in dem westafrikanischen Land wesentlich geringer, angeblich sind es nur 59. Doch politische Entscheidungen, was mit ihnen im Fall eines Abzugs geschehen soll, sind bisher nicht getroffen worden. Und zum Schluss noch ein Kommentar der Berliner Morgenpost zur Abberufung der RBB-Intendantin Schlesinger. Der Rundfunkrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB hat am Montag beschlossen, der Intendantin Patricia Schlesinger fristlos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Geht es nach führenden RBB-Vertretern und etlichen Politikern in Berlin und Brandenburg, soll die 61-Jährige auch keine Abfindung mehr erhalten. Richtig so. Jeder, der Patricia Schlesinger kennt, fragt sich, wie konnte das alles passieren? Offensichtlich war es die Hybris, das Gefühl, dass ihr dies zustehe, aber wohl auch die Gier.
Soweit unsere Presseschau. Vielen Dank, Agnes Pollner. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit mit meinem Kollegen Wladimir Balser. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und natürlich eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.